Willkommen zu Recent Turn News am 4. Januar 2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für die nächsten rund 90 Minuten. Jetzt haben wir aber das Jahr 2023. Die meisten, die jetzt halt wichtige Positionen innehaben bei den Russen, bei den Chinesen oder hier innerhalb der NATO, die wichtigen Entscheidungsträger, das ist alles eine ganz andere Art von Person, als wir es früher noch hatten. Ja, das heißt, der frühere Adel oder die Generäle und so weiter, die Movers und Shakers, die hatten da noch wirklich Hand angelegt und die hatten teilweise so richtig hohes Risiko gefahren, haben selber apokalyptische Zustände dann miterlebt. Also Dinge, die dann teilweise auch wirklich außer Kontrolle gerieten. Und selbst wenn was funktioniert hat, also wenn man zum Beispiel dann hier im Ersten Weltkrieg, wenn man halt hier dann die Deutschen und deren Partner da besiegen konnte und im Zweiten Weltkrieg und so, nichtsdestotrotz musste man dann im Nachhinein in der Analyse dann doch sehen, dass einfach das Ganze wohl doch zu riskant war. Ja? Das heißt, irgendwo passiert dann vielleicht irgendeine unvorhergesehene Sache und schon ändert sich alles. Ja, man übersieht dann vielleicht doch irgendwie ein heimliches Biowaffenprogramm der Nazis oder sowas. Die Nazis hätten das vielleicht auslagern können oder sowas. Und bevor du dich umsiehst, landet tonnenweise Anthrax auf London oder generell in England. Solche Sachen. Normalerweise seit dem Zweiten Weltkrieg arbeiten die großen Player lieber mit kleineren und mittelgroßen Krisen. Man vermeidet eher die Megakrisen. Das heißt aber nicht, dass man das nicht trotzdem hier hochskalieren kann in der näheren Zukunft. Also ein begrenzter Atomkrieg oder was halt diese Generäle wie Ben Hodges und so in diesem Buch Future War, was sie als Hyperkrieg bezeichnen. Also dass halt dann einfach mehrere Techniken gleichzeitig zum Einsatz kommen. Kombo aus einem neuen Virus, sie nennen das Covid-29, Kombo aus Virus und halt Computervirus, Cyberattacke. Ja, und man kann sich vorstellen, dass halt dann, wenn halt einfach ein paar Gänge höher geschalten wird, dass halt dann, ja, einige Millionen Leute sterben könnten. Also vor allem bei einem begrenzten Atomkrieg. Es ist ja heute möglich, solche Konflikte besser zu simulieren am Computer. Wir haben da ja ein bisschen was durchgesickert gesehen hier aus der amerikanischen Presse zum Ukraine-Krieg, wenn also die Amerikaner da mit ihren Supercomputern hier die Schlachten designen und dann den Ukrainern sagen, wie sie da am besten vorgehen. Man könnte natürlich dann auch auf einem globalen Level, und das wurde auch schon gemacht in der Vergangenheit mit möglichen Atomschlägen, man simulierte mit den Computern damals, wie das ausgehen würde. Also man könnte tatsächlich, vor allem als Kartell aus drei Supermächten, ja, man könnte tatsächlich dann verschiedenste Konflikte am Computer durchsimulieren und sich dann entscheiden für halt die attraktivste Simulation. Also stellen wir uns so eine Art Hyperkrieg vor, ja, also eine Mischung aus verschiedenen Formen der Kriegsführung, zig Millionen Tote und daraufhin folgt dann halt eine Phase, eine etwas ruhigere Phase, wo halt die drei Supermächte dann doch halt die Kontrolle halt immer fester anziehen und dann von Generation zu Generation, nach 20 Jahren, nach 40 Jahren, ist dann vielleicht der Zustand erreicht, an dem die Führungskaste, die alteingesessenen Familien und so, an dem die tatsächlich dann keinen richtigen Gegner mehr haben. Also es gibt nirgendwo mehr auf der Welt irgendeine Macht, die ihnen da in die Quere kommen könnte. Es gibt jetzt auch intern keine Bruchstellen mehr. Niemand könnte da groß aus der Reihe tanzen. All das wirklich wertvolle Wissen wurde irgendwie vernichtet und unterdrückt. Das heißt, das Einzige, was die Leute dann wissen, ist das, was die Supermächte halt eben dann an Informationen rausgegeben haben. Es gibt immer irgendwelche blöden Entschuldigungen. Und dann akzeptieren die Menschen halt dann diese neue Ordnung. Ja, das heißt, das meiste auf der Welt ist dann einfach ein Naturschutzgebiet und die Superreichen haben dann halt, denen gehören dann diese riesigen Properties am Strand und so und die tollsten Wälder. Ansonsten braucht es halt eigentlich kaum noch groß Weltbevölkerung, sondern halt nur noch ja, Personal, Techniker und sowas in der Art. Ja, das wäre dann der große Traum. Das heißt, das, was eigentlich jedes Empire immer wollte seit 10.000 Jahren. Ja, die unangefochtene Herrschaft und dass man halt auch nicht mehr diese Massen an Leute durchfüttern muss und die irgendwie zufriedenstellen, überwachen muss, sondern man ist das ganze Problem halt dann einfach irgendwann los. Ja, also wenn es mal richtig kracht, ja, mit sich vor allem einem begrenzten Atomkrieg, wenn es mal kracht, dann ja, werden hinterher natürlich dann auch wieder diese blöden Ausreden geliefert und Erklärungen geliefert, wie es überhaupt so weit kommen kann. Also machen wir es doch einfach mal anders. Ja? Wir machen hier Deep Dive, ja? Also nicht irgend so einen blödsinnigen Standard-Verschwörungsmüll, sondern einen richtigen Deep Dive. Und wir ändern tatsächlich den Diskurs. Ja? Das heißt, wir sagen den Leuten nicht mehr, oh, du musst dich jetzt für die eine oder andere Supermacht entscheiden. Nein. Oder du musst dich für die eine oder andere Standardideologie entscheiden und mit der alles beantworten. Nein. Ein richtiger Deep Dive, bevor tatsächlich mal etwas Größeres passiert. Ja, also wurde jetzt angekündigt, Nordkorea will seine Atomwaffen exponentiell vermehren. China will sein Arsenal vervielfachen und damit in die Oberliga aufsteigen. Das heißt, sowohl Nordkorea als auch China möchten dann die Möglichkeit haben, dass sie alle möglichen Ziele auf der Welt treffen können. Ja, und wenn man diese Nummern dann hochschraubt, dann wissen die natürlich, nur ein Teil davon kann wirklich starten, weil sich diverse Atomwaffen werden ja halt dann zerstört, bevor sie überhaupt aktiv werden. Und von dem Zeug, was startet, von den Raketen, die dann wirklich hochgehen, da kommt auch nur ein Teil davon an, wegen der Raketenabwehr. Deswegen werden halt diese Zahlen so hochgeschraubt. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass natürlich dann hier die Supermächte zusammengenommen, dass sie dann halt damit die ganze Welt kontrollieren können. Das heißt, man kann sich dann wehren, notfalls gegen irgendwelche anderen Konkurrenten, die gerne wieder Empire sein wollen. Ja, es könnte sich ein neues islamisches Kalifat bilden, es könnte einen neuen Napoleon geben oder sowas. Da will man halt eben vorgebaut haben. Also, Sowjetrussland leitete die kommunistische Revolution in China und täuschte vor, dass Mao und dessen Genossen irgendwie unabhängig seien und eigene Entscheidungen treffen könnten. Nachdem die gesamte chinesische Bevölkerung unter eine kommunistische Schreckensherrschaft fiel, hätten die Amerikaner und Westeuropa im Mindesten einen Handelsboykott mit dem Ostblock implementieren müssen. Ohne vorhergehende Technologieverkäufe hätte Russland kaum eine Treibstoff- oder Autoindustrie aufbauen können. Unter Mao gab es über Jahre hinweg größte Schwierigkeiten, überhaupt zuverlässig die benötigten Mengen Reis anzubauen. Es gab und gibt keinen echten legitimen Grund, mit dem Ostblock zu handeln, insbesondere im Atomzeitalter. Russland war auch während der kommunistischen Phase ein ganz gewöhnliches Empire, das immer nur auf Möglichkeiten der Expansion schielte. Die Erwartung, dass sich dort irgendwann eine gemäßigte Herrschaft einpendeln werde, war bereits in den 1930er Jahren eigentlich abgehakt. Also man konnte vielleicht noch Ausreden treffen für die 1920er. Oh, es ist ein neues Regime, die müssen erstmal hier für Ordnung sorgen und dann werden sie sich entspannen. Nope. Es machte auch überhaupt keinen Sinn für die Amerikaner, China später zu unterstützen als sogenanntes Gegengewicht zu Sowjetrussland. Was ist das für ein Blödsinn? Es machte noch viel weniger Sinn, nach 1991 den Handel mit China zu verstärken. Jeder konnte ahnen, dass dort früher oder später das Atomwaffenarsenal drastisch vergrößert wird. Also da gab es dann hier den ersten Erfolg für die Chinesen, ja, eine simple Uranbombe 1964 mit bescheidenen 22 Kilotonnen. 1957 unterzeichneten China und die UdSSR bereits ein Abkommen, das die Lieferung eines Atombombenprototyps von Moskau an Peking, technische Daten und den Austausch von Hunderten russischer und chinesischer Wissenschaftler vorsah. Es wurde auch eine gemeinsame Suche nach Uran in China durchgeführt. Mao und seine Genossen waren völlig pleite und es fehlte an jedweder industriellen Voraussetzung, um selbst von Grund auf ein Atomprogramm zu betreiben. Die Russen spielten dann ihr Theater, täuschten diesen Bruch mit den Chinesen vor und holten Techniker nach Hause zurück. Aber magischerweise gelang es dennoch, auf dem gigantischen Testgelände Lob Nur immer ausgefeiltere Atomwaffen wie die Wasserstoffbombe, mehrstufige thermonukleare Waffen und ballistische Interkontinentalraketen zu entwickeln. Ja, also das hatte wirklich nur gereicht damals, um sich notfalls halt gegen Nachbarn zu verteidigen. Es gab ja auch ganz, ganz komische Sachen, die da gelaufen waren, von Seiten der Amerikaner mit vor allem Henry Kissinger. Also es sieht so aus, als gab es damals halt Abmachungen, die Amerikaner schwächten potenzielle Konkurrenten Chinas mit heimlichen Bombardements und gewissen anderen Dingen. China hatte seine Miniaturisierungstechniken für Sprengköpfe, unglaublich wichtig, erst seit den 1980er Jahren erheblich verbessert. Es gab Vorwürfe, dass dies in erster Linie durch den verdeckten Erwerb des amerikanischen W-88-Atomsprengkopf-Designs sowie der Lenkwaffentechnologie geschah. Also 1995 wurden der CIA geheime chinesische Dokumente zugespielt. Da waren die Details drin über den W-88-Sprengkopf, die Trident, 2D5 und Infos über andere thermonukleare Sprengköpfe der USA. Also da gab es halt diesen Selbstanbieter in Walk-in hat dann der CIA diese Daten übergeben. Also da wollte man eigentlich den Amerikanern nur zeigen, wir haben diese Informationen. Wir können sowas bauen, ja. Und dann wird halt eben dann wieder geschachert. Hey, kommt uns entgegen mit Handel und mit anderen Dingen und so. Und dann halten wir uns vielleicht zurück mit unseren Atomwaffen. Also, das heißt, die Chinesen sparten sich erhebliche Entwicklungskosten. Sie laufen aber den USA technologisch hinterher und könnten wichtige technologische Trends verpassen. Die USA führten im Kalten Krieg über 1000 Nukleartests durch, um die über 100 unterschiedlichen Nuklearwaffendesigns zu validieren. China hatte zwischen 1964 und 1996 wohl weniger als 50 Tests mit wahrscheinlich nicht mehr als einem Dutzend Waffendesigns durchgeführt. Und das waren halt eben dann kopierte Waffendesigns. Die Amerikaner konnten auf der Basis der vielen Atomtests dann am Computer neue Ideen per Simulation austesten. China ist aber auch hier eingeschränkt und könnte absichtlich fehlerhafte Designs oder andere Daten zu fehlerhafte Daten zugeschanzt bekommen. Das amerikanische Lawrence Livermore Laboratory, das in der Vergangenheit Durchbrüche erzielte bei der Entwicklung von immer kompakteren Atomsprengköpfen, erzielte kürzlich einen Durchbruch bei der sogenannten Fusion. In der Presse wurde dies vermarktet als eine futuristische grüne Methode der Energieerzeugung, aber das Bulletin of the Atomic Scientists merkte an, dass im Labor künstlich Zustände erzeugt werden, die normalerweise nur bei einem Atomtest entstehen. So ließen sich die Rezepturen und Konstruktionsweisen der nächsten Generation von Atomwaffen ergründen. Es scheint, dass China bereits zuversichtlich genug ist, sogar spezialisiertere Atomwaffen in sein Arsenal aufzunehmen, ohne dass weitere echte Tests durchgeführt werden, da die Designvalidierung durch frühere Atomtests, fortgesetzte Computersimulationen, mögliche Zusammenarbeit mit Russland und verdeckte Tests mit geringer Sprengkraft als ausreichend betrachtet wird. Was hätte eigentlich passieren müssen 1995, als dieser Selbstanbieter kam, dieser Walk-in und sagte, hey, wir haben diesen amerikanischen Atomsprengkopf hier. Wir haben das Design, wir können das nachbauen. Eigentlich hätte das ein riesen fetter Skandal sein müssen und man hätte klipp und klar erklären müssen, Schluss mit dem Osthandel. Das ist für uns als Westen nicht mehr tragbar, hier den Chinesen zu mehr Geld zu verhelfen. Und außerdem, ja, hat sich ja die Strategie der Technologieverkäufer in Russland auch als komplettes Fiasko entwickelt und die Russen waren ja Mitte der 90er auch ziemlich pleite. Also hätte man eher konsequent sein müssen, sagen müssen, okay, Schluss mit dem Osthandel. Schluss mit dem Osthandel. Ja, dann können die sich prinzipiell nicht mehr hier so aufschwingen. Die können da drüben nicht mehr dieses Atomwaffenarsenal haben und aufbauen. Und man könnte halt dann eben halt auf die Art und Weise Einfluss nehmen. Und ohne da jetzt zu direkt sich einmischen zu müssen. Ja, wenn sich da drüben was besser entwickelt, klar kann man dann wieder ein bisschen mehr handeln und so, aber nicht, wenn die Chinesen dir es reindrücken, dass sie da einen Atomsprengkopf mehr oder minder geklaut haben. Also das sind so Sachen, was jetzt so ein bisschen so als Fußnote geführt wird. Ach ja, 1995 und so. What? Wir haben jetzt 2023 und die Chinesen wollen innerhalb der nächsten 10 Jahre oder was wollen die Chinesen tausende Sprengköpfe haben. Und die ganze Welt damit bedrohen. Unter anderem auch uns. Hier in Deutschland. Wer hat das damals entschieden? Dass dieser Handel mit China so weitergeht. Und vor allem auch dann der Handel zwischen Deutschland und China. Obwohl wir das gar nicht brauchten. Wir exportieren dahin irgendwelches Hightech und wir beziehen dann von den Chinesen zurück irgendwelche einfachen Consumer-Produkte, die wir woanders herkriegen und die wir selber bauen können. Die relativ hohen Kosten, um bei der nuklearen Abschreckung in der Oberliga zu spielen, waren von China jahrzehntelang nicht zu stemmen. Es reichte gerade einmal, um in der Region die Oberhand zu behalten. Der Erzfeind Japan baute einen gewaltigen Atomenergiekomplex auf und war somit nur wenige Schritte entfernt von Atomwaffen. Die Führung der chinesischen Volksbefreiungsarmee bestand hauptsächlich aus revolutionären Veteranen des Guerillakriegs und besaß nur ein begrenztes Verständnis von allen anderen Bereichen der Kriegsführung. Selbst am Ende des Kalten Krieges bestanden die nuklearen Fähigkeiten Chinas daher im Wesentlichen aus einer kleinen, ziemlich verwundbaren Ansammlung interkontinentaler ballistischer Raketen. Meistens waren das sogar noch Flüssigtreibstoffraketen, die dauern echt, bis du die einsetzen kannst. Und einem stetig wachsenden Kontingent moderner ballistischer Mittelstreckenraketen. Es brauchte kein Genie, um abzusehen, dass verstärkter Handel letztendlich zu einem ausgedehnten Atomwaffenarsenal führen würde. Während die USA und Europa simple chinesische Waren importierten und Hightech nach China exportierten, zog das Argument noch, dass halt geschätzte 200 Atomwaffen für Peking nicht ausreichen, um als globaler Player Macht weit über die eigenen Grenzen hinaus auszuüben. Ja, also damals konnte man damit mit diesem Argument noch hausieren gehen. Ist doch nicht der Rede wert, hm? 2011 gab es eine Studie der Georgetown University, in der spekuliert wurde, dass China über eine dreistellige Zahl Atomwaffen verfügt, die in einem ausgeklügelten Tunnelnetzwerk von ein paar tausend Kilometern Länge versteckt sind. Ich meine, allein dieses Tunnelnetzwerk ist schon interessant, weil das halt eben für den ausgedehnten Atomkrieg auch notwendig ist, um halt deine wichtigen Sachen dann zu schützen. Ist es halt eben in Amerika so vorgesehen, wenn die Chinesen da zu große Fortschritte machen, dann muss da offiziell hier ein Bericht eingetippt werden und der Kongress in den USA, Senate und so, die müssen gewarnt werden, ja, wir fallen hinterher. Und da an dem Punkt sind wir jetzt. Also das heißt, US-Admiral Charles Richard war bis zum 9. Dezember Kommandant der US-Atomstreitkräfte. Der warnte hier vor ein paar Wochen hinsichtlich der chinesischen Atomwaffenausweitung. Es heißt dann, der Kongress wurde darüber informiert, dass die Größe der chinesischen Atomstreitkräfte die der Vereinigten Staaten zum ersten Mal in einem von drei Bereichen übertrifft. Sprengköpfe, Langstreckenraketen oder Anzahl an Trägerraketen. Ja, man kann natürlich erschließen, welches davon gemeint ist, aber es sagt auch noch nichts über die Qualität aus. Wir wissen jetzt auch nicht anhand dieser Aussagen, wie gut das Raketenabwehrsystem der Amerikaner ist, und das ist wahrscheinlich hervorragend. Aber nichtsdestotrotz, ja, das heißt, es ist schon eine richtig dicke Nummer und eigentlich hatten wir es zu tun mit einer Wiederholung des größten vermeintlichen Geheimdienstversagens der Menschheitsgeschichte. Wir haben das ja schon mal genauer aufgedröselt in einem Video, das heißt der Atomspion. Ich habe das auch in meinem Buch hier genauer ausgeführt, das Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Also da ging es halt eben dann darum, die Amerikaner, ja, waren dann federführend ganz früh mit Atomwaffen, mit Los Alamos und so, und konnten dann diesen Produktionskomplex etablieren und hatten einen dermaßen großen Vorsprung von den Russen, dass ein rund 15 Jahre währendes Zeitfenster bestand, in dem man die Möglichkeit hatte, das sowjetische Regime zu brechen. Ja. Also insofern, dass hier die Sowjets Atomwaffen aufgeben, dass die Russen halt auch generell ihr Regime aufgeben. Und dann hätte es nur eine richtige Atommacht gegeben auf der Welt, nämlich die Amerikaner. Nur eine Supermacht. Ja, und nach der gewöhnlichen Lesart wäre das ja naheliegend gewesen. Ja, es wird immer gesagt, die Amerikaner wollen immer die Welt regieren und tun alles, um ihre Konkurrenten zu beseitigen und halt ihre Konkurrenten zu schwächen und so. Aber hier haben wir den Fall, da wurde dann 15 Jahre lang hat man 15 Jahre lang zugeschaut und dieses Zeitfenster verstreichen lassen. wohl wissend, dass die Sowjets halt irgendwann aufholen und einfach dann so viele Sprengköpfe haben und Delivery Systems haben, dass man sie halt nicht mehr einfach so rumschubsen kann. Tja, und das macht nur Sinn. Die Realität, die beobachteten Ereignisse damals, das macht nur Sinn, wenn wir es zu tun haben mit einem Kartell der Supermächte, beziehungsweise wenn diese Supermächte gemeinsame Wurzeln haben. So wie ich das hier aufgedröselt habe in den letzten Jahren. Keine andere Erklärung macht Sinn. Null. Ja, keine Ausrede zieht. Oh, wir wollten nicht irgendwie so einen neuen Krieg anfangen und bläh, und es wäre, die Presse wäre zu schlecht gewesen und dies und jenes und so. Na. Also wenn die Sowjets und die Russen eine Handvoll Atomwaffen haben und du hast schon irgendwie Hunderte, ja, oder die Russen haben 100 Stück oder was und du hast 2000, ja, come on. Das come on. Und die Russen hatten sowieso überhaupt nur die Möglichkeit, Atomwaffen zu bauen, weil sie die Atomgeheimnisse stehlen konnten. Mit simpelsten Tradecraft. Da gab es dann, was ich, Leute wie Klaus Fuchs und diese Spione, die haben dann einfach sich regelmäßig mit ihrem Führungsoffizier getroffen, in irgendeiner blöden, von einem Pizzarestaurant oder sowas. Also die haben sich nicht mal große Mühe gegeben mit dem Tradecraft. Eigentlich waren manche von diesen Atomforschern unglaublich suspekt. Man hätte die prinzipiell unter Überwachung stellen müssen. Wäre jetzt auch nicht so aufwendig gewesen, aber genau da hat man angeblich versagt und hinterher hieß es, vielleicht war da ein Maulwurf weiter oben, der diese Leute beschützt hat, wir wissen nichts Genaues und so. Also eine Ausrede nach der anderen. Ja, und trotz dieses größten Geheimdienstversagens, ja, nach gewöhnlicher Lesart, nach dem größten Versagen der Geschichte, hatte man dann noch 15 Jahre lang auf seinen Händen gesessen und dann 15 Jahre lang diesen Fehler nicht korrigiert durch einen Angriff gegen die Russen. Ja, und dann wiederholt sich das alles, was eigentlich völlig grotesk ist, also so wie es da dargestellt wurde, völlig absurd, also absolut undenkbar, wiederholt sich das Ganze noch mit den Chinesen. Oh, die klauen unsere Atomwaffendesigns. Oh, sie... Und wir handeln mit denen noch mehr und wir geben denen noch mehr Geld und wir unternehmen nichts, um China irgendwie aufzuhalten, damit die nicht zu einer großen Atommacht werden. What? Es ist die wichtigste Frage unserer Zeit, meine Damen und Herren, was hier wirklich vorgefallen ist, ob wir es mit einem Kartell der Supermächte zu tun haben, beziehungsweise gemeinsamen Wurzeln aller drei Supermächte, ob wir es damit zu tun haben. Ja, also durch die Atomwaffen und durch den gesteigerten Handel mit China entstand die dritte Supermacht. Ja, und das kann uns natürlich dann die nächsten Jahrzehnte, also als Normalbürger, kann uns das die nächsten Jahrzehnte so richtig verhageln. Aber so richtig. Ja, ob das jetzt in den so ein paar Stellvertreterkriege ausartet, irgendwie 100 Millionen Tote durch Atomwaffen oder halt Hyperkrieg, Multikrieg, oder einfach durch diese Strategie der Spannung, ja, neuer kalter Krieg und jeder muss sich dann der Situation dann unterwerfen, ja, wegen dem Druck von außen. Wie auch immer, das kann uns natürlich dann die nächsten Jahrzehnte komplett verhageln. Also das heißt, wir sehen jetzt hier Nordkorea. Nordkorea will sein Nukleararsenal exponentiell vergrößern. Die haben doch kein Geld. Die können nicht mal ihre Bevölkerung ernähren. Ja. Und sind komplett auf Krieg ausgelegt. Die ganzen Bunkersysteme. Die Raketen und so. Das erzählt mir doch niemand, dass sie das irgendwie aus eigener Kraft geschafft hätten. Ja, die bauen im Labor irgendwie Meth und verkaufen das international für ein paar harte Devisen und so. Nee. Ohne die Russen, ohne die Chinesen, keine Chance. Mal abgesehen davon, dass halt Nordkorea sowieso komplett abhängig ist von Russland, komplett gesteuert ist von Russland. Alles andere ergibt keinen Sinn. Man hat einfach in Asien behauptet, diese neuen kommunistischen Länder seien irgendwie unabhängig. Vollkommener Witz. Das war genauso unter Kontrolle wie das sowjetische Polen. Und andere Staaten in Osteuropa. Also jetzt wollen die Nordkoreaner in der Oberliga spielen. Das geht letztendlich auf die Russen und die Chinesen zurück. Und wir haben das alles bezahlt mit den Gaskäufen aus Russland und mit dem ganzen anderen Krempel, den wir gekauft haben aus China und so. Damit haben wir das letztendlich bezahlt, weil unsere Politik das so durchgewunken hat. Ja, und jetzt haben wir da diese Armageddon-Waffen. Und die haben 2 Millionen Soldaten oder sowas in der Art. Und Nordkorea ist der perfekte Proxy. Oh, der verrückte Kim, weißt du, dieser verrückte, komische Typ, der hat dann irgendwie Atomwaffen geschossen, heißt es. Und die Russen sagen, das haben wir nicht angeordnet. Und die Chinesen sagen, das haben wir auch nicht angeordnet. Oh, really? Really? Wir hatten kürzlich die Story, Superreiche kaufen Villen mit Doomsday-Bunkern in Neuseeland. Also Leute wie der PayPal-Gründer Peter Thiel, Silicon Valley-Unternehmer Sam Altman und so, die kaufen halt jetzt alle Grundstücke in Neuseeland mit halt Villen drauf und Farmland drumherum und Bunkern drunter. Das heißt, die wollen halt wirklich dann das gesamte Ultra-Prepper-Package. Sie wollen luxuriös leben. Auch ihr Bunker ist relativ luxuriös, da können sie dann halt ein paar Wochen natürlich dann auch drin bleiben, falls es notwendig, überhaupt notwendig sein sollte. Und sie können natürlich dann auch hier, können natürlich dann hier auch dann eigene Lebensmittel dann anbauen im größeren Stil. Technologieautor Douglas Rushkoff beschrieb kürzlich ein geheimes Treffen mitten in einer amerikanischen Wüste, bei dem 5 superreiche Typen ihn befragten, wie sie ihre Weltuntergangsbunker besser vorbereiten könnten. Mit Fragen wie, wie behalte ich die Autorität über meine Sicherheitskräfte nach dem Ereignis? Also gibt es dann die verschiedenen Firmen wie Rising S, Oppidum und so. Also das heißt, ich glaube sogar der Regisseur von Avatar, James Cameron, der hat, glaube ich, auch eine Farm in Neuseeland. Ist da irgendwie hingezogen. Und Cameron mit seinem neuen Avatar 2 Film, den ich gesehen habe, ja, total marxistisch natürlich, durch und durch. Cameron beschäftigt sich ja auch immer mit dieser Vorstellung, was passiert, wenn halt der amerikanische Militarismus und Kapitalismus, wenn die irgendwie das Armageddon herbeiführen und so. Also kann durchaus sein, dass der halt ein richtig krasser Prepper ist. Fragen wir uns, stellen wir uns vor, wir haben jetzt theoretisch irgendwelche Russenagenten in unserer Bundesregierung. Ja, ist es schon häufig vorgekommen, dass da halt irgendwelche SPDler aufgeflogen sind als KGB-Agenten oder Stasi-Agenten. Was haben denn die für einen Exfiltration-Deal mit den Russen? Dass die dann rechtzeitig rausgezogen werden, dass die dann irgendwie in Sicherheit kommen. Ja, und nicht irgendwie in Berlin hocken, wenn da ein Nuke reingeht oder sowas. Ja, oder andere werden ausgeflogen nach London, werden ausgeflogen nach sonst wohin, ne? Aber für den Normalbürger heißt es dann, ach nee, weißt du, hab einfach ein paar Dosen mit Bohnen für 10 Tage und ein paar Batterien und so. Der Politiker hockt dann halt im Helikopter auf dem Weg zu einem richtigen Bunker oder sowas. Google-Gründer Larry Page hat auch seinen Wohnsitz in Neuseeland. Und es sickern halt immer wieder solche Informationen durch. Also das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so Verschrobenheit von reichen Leuten oder sowas, sondern das ist halt einfach, diese Leute können sich Sicherheit leisten. Rod Drury, der Vorstandsvorsitzende des von Thiel unterstützten neuseeländischen Buchhaltungssoftwareunternehmens Xero, sagte, die amerikanischen Milliardäre behandeln Neuseeland als einen Fluchtort. Okay. Dann haben wir das hier gesehen. Leak chinesische und russische Propaganda werden angeglichen. Also wurde halt so eine, wurde der irgendwie, wurden E-Mails des russischen Staatssenders VG TRK gehackt und da kam halt eben dann raus, es gab diese offiziellen Meetings, ja, und man hat da eben große Projekte vereinbart, um einfach die Propaganda zu koordinieren und anzugleichen. Also das hat teilweise schon funktioniert hier, wie zum Beispiel mit diesem Gesülze über vermeintliche amerikanische Biowaffenlabors in der Ukraine, die irgendwas zu tun hätten mit der Covid-Pandemie, und es gibt dann irgendwie der Ukraine die Schuld an dem russischen Überfall. Und das haben ja einige dann wiederholt, ja, die ausgeschmückt und so. Da muss man halt immer genau hingucken, ja. Manchmal stürzen sich natürlich dann die Russen und die Chinesen auf wirkliche Tatsachen, Natürlich nicht unbedingt akkurat, nicht unbedingt immer ehrlich, aber man kann jetzt natürlich nicht pauschal alle Vorwürfe, die vom Osten kommen, einfach so abschmettern. Wir gucken da immer genau hin. Aber manchmal ist es halt einfach nur Käse, ja, und also es gibt halt eben dann irgendwie so ein paar Labore der Stufe 3, was wirklich nicht der Rede wert ist. Manche Labore in der Welt kriegen halt dann auch amerikanisches Geld, aber das heißt erstmal nix. Das heißt wirklich nix. Ja, schauen Sie sich mal an, was rauskam über den Biowaffenkomplex der Russen, ja, Biopräparat oder was so eine krasse Zusammenarbeit es gab zwischen den Amerikanern und den Chinesen, um da drüben halt bei den Chinesen alles Mögliche an Kapazitäten aufzubauen. Also wenn es jetzt zu diesem Hyperkrieg kommt, so wie General Ben Hodges und diese anderen Leute sagen in dem Buch Future War, ja, von wegen die Chinesen und die Russen schicken gegen uns dann die neue Krankheit COVID-29. Wer hat denn da drüben die Kapazitäten aufgebaut? Ja, die Amerikaner. Was soll das? Warum werden die interessanten Dinge immer halt eben dann weggelassen? Oder halt mit dummen Ausreden dann wegerklärt. Also das heißt, also man hatte so ein paar Versuchsballons auch gesehen, wie zum Beispiel in der QAnon-Szene hatte man irgendwie so versucht zu lancieren, dass Xi Jinping jetzt irgendwie ein Held sei. Ja? Xi Jinping sei jetzt zur Seite des Guten übergelaufen, er arbeite heimlich gegen den Kommunismus in China und das sei jetzt halt, also Xi Jinping arbeite jetzt für die rechte, konservative, gute christliche Weltallianz, ja, und so weiter. Und ja, das heißt, diese Allianz würde halt eben dann die böse Weltverschwörung da zu Fall bringen. Und wie diese böse Weltverschwörung hier gelagert ist, das wird ja auch immer völlig unterschiedlich dann erzählt in den gewöhnlichen Verschwörungsmedien. Also meistens geht alles zurück auf diese Idee von der scheinbaren jüdischen Weltverschwörung, ja, die Windmühlen von Zion. Das ist eigentlich eine Erfindung des britischen Geheimdienstes oder zumindest also geht die Dominanz dieser Idee, ja, geht zum Großteil zurück auf den britischen Geheimdienst als riesiges Täuschungsmanöver. Aber alle anderen Details, das wird immer wieder mal gewechselt. Ja, also dann ist, also ich, dann gilt mal Trump wieder als der Gute und so und der Held. Aber dann sind die Democrats wieder im Weißen Haus und so. Wird immer angepasst, wie man es gerade irgendwie braucht. Also das war so ein Versuchsballon hier, den Xi Jinping da zu bewerben. Ist nicht klar, wie sich das, ob sich das jetzt durchsetzen wird in der Verschwörungsmedienszene. Ja, und dann hier so ein Beispiel, ja, ein Twitter-Account, War Clandestine, hat dann hier so Karten verglichen. Also hier sind die russischen Luftangriffe und hier sind diese sogenannten US-Biolabore in der Ukraine. Es schien, dass Putin die Städte und Orte mit Biolaboren ins Visier nimmt. So der Account, aber das war natürlich absoluter Quatsch. Ja, und dann kam sofort nach dem Tweet Infowars, brachte einen entsprechenden Artikel. Ja, und dann trendete irgendwann der Hashtag US Biolabs. Auf TikTok ging das ziemlich durch die Decke, ja, und in QAnon-Kreisen, Messageboards und so, wurde das dann auch immer weiter ausgeschmückt, der, und dann kamen natürlich dann die staatlichen Player und haben das Ganze noch befeuert. Also das heißt, russische Stellen und so, die labern dann irgendwas von Biowaffenlaboren und so. Ja, und wenn dann halt diese staatlichen Player dann sich wieder einmischen, dann kommen dann schon wieder diese Webseiten wie Infowars und sagen, oh, seht her, das ist offiziös, da ist wirklich was, hier haben wir offizielle Bestätigungen und so. Also die Ukraine hat nur ein Stufe 3 Labor, das ist auch nicht sonderlich beeindruckend. Die amerikanische Unterstützung für die Einrichtung ist kein Geheimnis und man hat da ein bisschen geforscht und so. Washington finanzierte auch Einrichtungen in Georgien und sogar im russlandfreundlichen Aserbaidschan und Kasachstan. Ich meine, die Amerikaner haben jede Menge Geld bezahlt für die Sicherung der Lagerbestände der Sowjets, um halt viele Chemikalien, chemische Waffen zu zerstören, um biologische Sachen zu zerstören, um Atomwaffen zu entsorgen, um irgendwelchen ehemaligen sowjetischen Forschern Arbeit zu geben, dass sie nicht wegrekrutiert werden, irgendwie von Nordkorea oder so. Also, die Amerikaner haben da den Geldbeutel aufgemacht, meine Damen und Herren. Ja, das war dieses Defense, das war diese Defense Threat Reduction Agency. Ja, also da muss man halt immer wieder mal genauer hinschauen. Ja, das heißt, man findet fast niemanden, der wirklich halt saubere Analysen liefern. Ja, das ist schon gar nicht diese komischen Think-Tank-Leute, oder es gibt jetzt auch einige, die ihre Sternstunde erleben, die dann halt schon seit Jahren mal gewarnt haben, natürlich vor den Russen und so, aber einige von denen sind halt so pro NATO und lassen so viele interessante Sachen weg oder finden irgendwelche Ausreden. Das ist wirklich, wirklich grotesk. Ja, also kommen wir speziell nochmal auf Deutschland. Ja. Jetzt hatten wir hier so einen Beitrag, wie groß war Russlands Einfluss auf die deutsche Energiewende? Ja, jetzt hätte ich mir, ich habe ja geklärt, die Klimaforschung ist in der Hand der Anglos, der Briten und der Amerikaner, alle wichtigen Einrichtungen, die ganze entscheidende Software ist alles britisch und amerikanisch, war alles vom Militär aufgebaut worden, ganze Klima- und Wetterforschung. Und ja, für militärische Zwecke. Ja. Und die Russen haben erstmal so getan, also anstatt dass die Russen gesagt haben, wir akzeptieren noch nicht diesen Quatsch, ja, dass da im britischen Verteidigungsministerium, Tyrsche Met Office, dass da so eine Software sagt, wie das Wetter, wie das Klima ist in 100 Jahren. Also eigentlich hätten die Russen ja sagen müssen, das ist vollkommener Mumpitz, wir lassen uns dadurch nicht einschränken hier in unserem Öl- und Gasbusiness, und wir mögen auch bitte unsere Gaskunden, unsere Ölkunden daran erinnern, dass hier man sich nicht blind verlassen sollte auf die Briten und die Amerikaner bei dem Thema. Man hätte auch, also das ist eben der Witz, die Russen hätten das auch enthüllen können, was ich enthüllt habe. Hätten sagen können, das ist dieses ganze Klimaforschungszeug, das ist so in der Hand vom Militär im Westen, das ist echt nicht mehr funky, ja. Und man hätte das voll entlarven können. Die ganzen Linken, die ganzen Ökos hätten alle gesagt, what? Hätten sich da in Scharen von abgewandt, ja. Und stattdessen haben die Russen sich dann beschränkt auf die Position, ach, wir wissen nicht so recht, das ist nicht alles so überzeugend für uns und wir schauen mal und so. Und in den letzten Jahren, also vor dem Ukraine-Überfall, hieß es dann so, ja, wir Russen werden jetzt auch CO2 einsparen und wir verändern halt alles Mögliche an unserer Wirtschaft. Und so weiter. Sogar Putin wurde da richtig gehend grün. Und dann hatten wir eben jetzt das hier. Also, die Russen waren letztendlich dann der Partner der deutschen Politik für die Energiewende. Also, alles Mögliche, was den Russen gefallen hat, wurde dann gemacht. Und es bekam mal halt diesen grünen Ökostempel. Also, Ausstieg aus der Kohle- und Atomenergie spielte bereits Moskau in die Hände. Und dann hieß es, ja, bis wir jetzt halt eine Zillion Windräder montiert haben, brauchen wir natürlich dann als Zwischenlösung Russengas. Und das sei toll. Und dann musste man halt noch diese LNG-Flüssiggashäfen verhindern. Da wurde dann eben auch nichts wirklich gemacht, um diese Häfen bereit zu haben. Dann 2011 kündigten die Vorstandsvorsitzenden der NGOs Bund, WWF und NABU kündigten ihre Jobs und schlossen sich einer neuen NGO an, die mit einer beträchtlichen Spende von Gazprom finanziert wurde, um die Ostsee zu schützen. Oh, bloß kein Fracking, bloß nicht dies und jenes und so. Und dann die Nord Stream Pipelines. Ein komplett bizarres Projekt, während Fracking von heimischem deutschen Gas verboten wurde, ohne ausreichende wissenschaftliche Basis dafür. Wir haben es ja schon mal genauer erklärt. Da hat man dann so ein Gesetz erlassen, der Umweltschutz übertrumpfe hier das Recht von jemandem da nach Gas zu fracken. Weil die Umweltbelastungen vom Fracking einfach zu hoch seien. Und es gab gar keine wissenschaftliche Basis dafür. Und dann wurde eine Expertenkommission einberufen. Und die sagten dann vor nicht allzu langer Zeit im Gutachten, diese Umweltschäden durch Fracking sind völlig vernachlässigbar. Wenn man es richtig macht, ist das vollkommen belanglos. Also, ist dieses Fracking-Verbot verfassungswidrig. Es müsste eigentlich nur jemand dagegen klagen und sagen, wir fracken jetzt hier. Also es gab halt hier so einen Einfluss von der Politik und vor allem halt eben dann auch von suspekten Leuten, also von Parteien wie der SPD, wo immer wieder in der Vergangenheit Leute aufflogen als Stasi-Agenten und KGB-Leute. Ich meine, stellen wir uns mal vor, wie das ist. Ja, stellen wir uns mal vor, wie das ist. Die einen Politiker sind irgendwie total Amerika, höre ich hier. Und denen wird dann gesagt, ja, gibt's so einen Deal, wir haben so einen Deal mit den Sowjets damals gemacht, mit den Russen damals gemacht. Ja, die Deutschen müssen sich halt hier stark einschränken, die Bundeswehr muss klein gehalten werden, das Fracking darf nicht mehr gemacht werden. Und so halten wir den Frieden mit den Russen. Ja, das ist so. Deswegen machen wir das so. Und dann haben wir irgendwelche Politiker hier in Deutschland, das sind total die Russenagenten und die sagen dann, die bekommen dann gesagt, ja, wir müssen Deutschland hier voll abhängig machen von den Russen. Und so brechen wir das raus aus der NATO und dann besiegen wir damit die NATO-Imperialisten und so. Ja, und dann gab es dann Schwesigs Klimastiftung halt, wo man wollte da halt irgendwie dann amerikanische Sanktionen abwehren. Mit diesem Öko-Mumpitz und so weiter und so fort. Die amerikanischen Senatoren Ted Cruz, Tom Cotton und Ron Johnson kündigten schon halt hier den Wirtschaftskrieg an im Prinzip. Also vernichtende Sanktionen gegen jeden, der auch nur irgendwie in der Nähe gehustet hat von diesem Projekt. Und Schwesig meinte dann, ja, es war ein Fehler und so, aber wie wollte sie das überhaupt bewerten? Sicherheitsmäßig, war sie qualifiziert dazu? Hat sie irgendwo nachgefragt? Ja. Also das absolut groteske Situation. Und als jetzt dann diese Meldungen aufkamen von einem BND-Maulwurf, der dann Geheimnisse an die Russen verrät, ja, und dann wurden dann auch wieder so andere ältere Spionageskandale hochgekocht und so. Und ich habe dann so ein paar Sachen nochmal nachgeschlagen. Und da gab es diesen Dirk Dörrenberg, ehemals Spionageabwehrchef im Bundesamt für Verfassungsschutz. Und der hat dann erklärt, ja, wir hatten auch schon irgendwie Erfolge in der Spionageabwehr. Und unsere Niederlagen, die waren darin begründet, dass wir einfach zu wenig Leute hatten. Nun ist mir natürlich bekannt gewesen, dass der Verfassungsschutz immer zu klein war und so und viel zu viele Aufgaben hatte, aber mir war jetzt nicht im Gedächtnis hängen geblieben, wie klein der Verfassungsschutz damals war. Also hier bei deutschlandfunk.de heißt es, der Verfassungsschutz, sowohl Bund- und Länderämter, hatte zur Hochzeit, und zwar vom Observanten bis zur Sekretärin, gerade mal 800 Mitarbeiter. Während die Stasi-HVA, also die Hauptverwaltung Aufklärung, 4.500 hauptamtliche Mitarbeiter hatte und zusätzlich stand ihr der gesamte Repressionsapparat der DDR, nicht nur die Stasi, zur Verfügung. What? Ich meine, es ist ja klar, dass halt die Deutschen halt an der kurzen Leine gehalten wurden von den Amerikanern und von den Franzosen und von den Briten, dass wir halt nicht viele Geheimdienstkapazitäten haben durften, weil sonst hätten wir uns ja auch wehren können gegen amerikanische, britische und französische Einflüsse. Ist schon klar, dass halt zu diesen 800 Leutchen, dass da natürlich noch einige halt westliche Kräfte dazu kamen, die hier Spionageabwehr machen, auch mit elektronischen Abhörgeschichten und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, what the heck? 800 Mitarbeiter? Ich meine, da hat ja der lokale Türkenverein mehr Mitglieder als der Inlandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland. Meine Fresse. Und zu den größten Misserfolgen des Verfassungsschutzes zählt dann auch der Verrat von Klaus Kuhron und das Überlaufen von Hans-Joachim Tiedtke. Weil der BND bei seinen Mitarbeitern eine postalische Erreichbarkeit durch die Krankenkassen ermöglichte, konnte die Stasi diese Informationen von 2000 Personen und deren Angehörigen abgreifen. Diese Leute konnten dann abgehört werden. Also man wusste also, Max Mustermann arbeitet für den BND und die Frau hat jene medizinischen Akten und die Kinder haben jene medizinischen Akten. Holy moly. Nach der Wende beschaffte die CIA eine Kopie der Rosenholz-Datenbank von Spionen im Auftrag der Stasi. Nur so konnten einige Spione enttarnt werden, aber die Amerikaner hielten wohl einiges zurück. Robert Livingston vom Deutschen Historischen Institut in Washington vermutete, dass die CIA die Daten schließlich auch brauchte, um bestimmte Stasi-Agenten nun selbst zu nutzen. Es ist unklar, wie viele Agenten waren Doppelagenten. Ja, und Und dann haben wir hier so ein paar Beispiele. Haben wir so ein paar Beispiele. Also sind große Leute aufgeflogen von der SPD. Bei dem einen oder anderen fehlte dann der allerletztgültige Beweis, aber es sieht halt mega übel aus. Und wir sehen halt eben dann dieses Muster, dass halt immer wieder neue Leute angeworben werden bei der SPD durch russische Geheimdienste. Das heißt, man kriegt die schon an der Universität oder man kriegt die halt dann als in der frühesten politischen Karriere und so. Also man rekrutiert dann Leute in der dritten Liga und bringt sie dann in die zweite Liga und irgendwann spielen die dann in der Bundesliga. Und wenn also dann deine Agenten von anno dazumal irgendwann enttarnt werden, dann schiebst du einfach neue Agenten nach und die gelangen dann in die Bundes-SPD oder halt in die wichtigen Länder-SPDs. Und dann hast du einfach diese Leute. Und die können dann alles Mögliche verraten an die Russen, was halt eben dann unsere Sicherheit existenziell gefährdet. Also, ob jetzt unsere Patente dann verraten werden, ob unsere Verteidigungsgeheimnisse verraten werden, ob die Bundeswehr sabotiert wird, dass nichts wirklich mehr fliegt, fährt, schwimmt. Zutritt zu irgendwelchen Infrastrukturpunkten, neuralgische Punkte, also dass vielleicht russische Sabotageteams hier alles lahmlegen können. All das ist möglich. Also hier, Deckname Acker. Wolfgang Biermann, nicht zu verwechseln mit dem Musikanten. Wolfgang Biermann im Parteivorstand der SPD wurde von der Stasi als IM Acker registriert, heißt es. Und dann gab es ein bisschen Geschacher, ja, welche Akten beziehen sich jetzt auf wen und ist er jetzt das wirklich und wie stark und so. Die Bundesanwaltschaft hatte ihm angeboten, das Verfahren einzustellen gegen eine Zahlung von 25.000 Mark. Biermann blieb im SPD-Parteivorstand. Der ehemalige Oberstleutnant der Stasi-Abteilung HVA, Günther Bonsack, erklärte eidesstattlich in einem Dokument, Acker sei ein Top-Agent der für Auslandsspionage zuständigen HVA gewesen. Schon 1986 leitete der amerikanische Geheimdienst CIA einen schwerwiegenden Stasi-Verdacht gegen Biermann an die zuständigen westdeutschen Behörden weiter. Ja, und dann, was ist dann passiert in diesen westdeutschen Behörden? Dann Björn Engholm, der frühere SPD-Parteivorsitzende, Ministerpräsident und Kanzlerkandidat, war mutmaßlich ab 1971 beim DDR-Geheimdienst als inoffizieller Mitarbeiter registriert mit dem Decknamen Erdmann. So lauteten zumindest die Informationen, die der amerikanische Geheimdienst CIA von der Stasi erbeutet haben will. Das relativ kleine Bundesamt für Verfassungsschutz scheint sich nicht viel Mühe gegeben zu haben, Engholm zu überprüfen. Am 3. Mai 1993 trat Engholm von allen politischen Ämtern zurück, nachdem er wieder in den Fokus der Barschel-Affäre geraten war. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Dann Ibrahim Böhme. Kennt heute keiner mehr, aber der war mal wichtig. Der Spiegel belastete Böhme mit Aussagen von ehemaligen Stasi-Mitarbeitern. Sein echter Name ist übrigens Manfred Otto Böhme. Er hatte vieles aus seiner Biografie einfach schlicht erfunden. Er sah sich im Fall eines Wahlsieges der SPD bereits als künftiger Ministerpräsident der DDR, also halt der neuen DDR. Es hatten ja einige gedacht, dass die DDR weiter existiert. Dann tauchten Stasi-Akten auf. 1992 wurde Böhme wegen schweren parteischädigenden Verhaltens aus der SPD ausgeschlossen. Dann Egon Bahr, Spitzname Tricky Egon, war einer der entscheidenden Architekten von Kanzler Brandts verheerender Ostpolitik. Sein besonderer Kanal zu Moskau, über den auch Brandt ohne Kontrollen mit Brezhnev sprechen konnte, sorgte im Nachhinein für einige Skandale. Brandt heißt in Wirklichkeit übrigens Herbert Frahm und er arbeitete vor seiner Politkarriere konspirativ für diverse Gruppen. Egon war sich nicht zu schade, neben russischen Politschranzen bei der Kompaktkonferenz für Souveränität von Jürgen Elsässer aufzutauchen. Was das deutschnationale Publikum interessieren dürfte, ist, dass ausgerechnet Bahr sich früher in höchstem Maße dafür eingesetzt hat, Ostdeutschland unter sowjetischer Kontrolle zu belassen. Also das heißt, da gab es, also er hat dann irgendwie angefangen bei so einem Also hatte, der war mal Reporter bei der kommunistischen Zeitung und so. Redaktion setzte sich aus sowjetischen Offizieren, Mitgliedern der KPD zusammen und so. Dann wurde die Zeitung dem Zentralkomitee der SED unterstellt. Folgten 10 Bonner Korrespondentenjahre mit einem kurzen Zwischenspiel als Chefredakteur des RIAS. Nach der Bundestagswahl 1969 wurde er Staatssekretär im Bundeskanzleramt und zugleich Bevollmächtigter der Bundesregierung in Berlin. Oh Gott. In dieser Funktion wirkte er als Unterhändler in Moskau und Ostberlin maßgeblich am Moskauer Vertrag, Warschauer Vertrag, Transitabkommen und so weiter mit. Er gilt als Architekt der Ostverträge. Die CDU war so entsetzt über die SPD-Regierung, dass die CDU einen eigenen neuen privaten Geheimdienst geschaffen hatte mit dem Adelshaus Sayn-Wittgenstein und halt anderen Hessen-Kontakten. Also die alten Adelskontakte, die natürlich danach Britannien reichen. Heiliger Strohsack. Dann I.M. Töpfer alias Knut Gröndahl war Referent im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen in Bonn, diplomatisches Referat in Ost-Berlin, Mitarbeiter der stellvertretenden SPD-Partei und Fraktionsvorsitzende Wolfgang Thierse. I.M. Udo alias Ursula Vollert war Funktionärin des Sozialdemokratischen Hochschulbundes, dann eine Zentrale der Bundes-SPD. Dann Günther Guillaume gelangte bis ins Kanzleramt. Auch seine Frau wurde von der Stasi rekrutiert. Persönlicher Referent des Bundeskanzlers Willy Brandt wurde hier dann irgendwann ausgetauscht, hier gegen, mit anderen Gefangenen hier gegen den Ostblock. Dann Rudolf Merker, für die SPD in Bonn tätig. Angestellte des SPD-Parteivorstandes und so weiter. Vertreter des linken Flügels. I.M. Eisenstein alias Heinrich Burger, SPD-Referent. Griff über Egon Bahr heikle Infos ab. Wäre beinahe sehr nahe an Willy Brandt gekommen. Er meinte später, es waren damals unglaublich viele Spione unterwegs. Es hieß, ein Genosse in Wilmersdorf war Mitarbeiter im Verfassungsschutz Berlin. Der sprach meine Frau und mich 1969 an, ob wir unsere Erkenntnisse über die Studentenszene mit dem Verfassungsschutz teilen würden. Wir haben das mit unseren Leuten in der DDR geklärt, die fanden das wunderbar und haben gesagt, machen. Wäre ich nicht aufgeflogen, wäre ich wahrscheinlich in Bonn gelandet. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also das hört einfach nicht auf bei diesen Leuten. Also das hört dann nie wirklich auf. Das heißt, wir haben da keine richtige Spionageabwehr. Dann hatten wir jetzt halt eben das mit unserer Innenministerin Faeser. Ja, das heißt, einerseits soll sie laut Fokusinformationen den Verfassungsschutz hier drauf angesetzt haben, Rechtsextremisten zu jagen, weniger Russenspione. Also diese Order kam irgendwie kurz vor dem Ukraine-Krieg, heißt es laut Fokusinformationen. Und dann wurde Faeser ja auch noch den Chef der Cybersicherheit los und dieser Chef der Cybersicherheit war halt sehr pro-amerikanisch, sehr konservativ. Und jetzt rumort es beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also sie hatte Arne Schönbohm abberufen, aus fragwürdigen Gründen. Das heißt, jemand wie Schönbohm, der ist ja halt mit seiner Aufgabe natürlich dann stark ausgelastet. Er war noch zusätzlich in einem Verein, dem Cybersicherheitsrat Deutschland. Da tummeln sich alle möglichen großen Privatunternehmen für Sicherheitsdienstleistungen. Eine der Firmen aus Russland schien sehr suspekt, war schon länger im Fokus internationaler Behörden. Es war auch nicht Schönbohms Aufgabe, jener Firma hinterher zu spionieren. Also jetzt hätte man sagen können, warum wurde diese Firma nicht hochkant rausgeworfen, gleich aus dem Verein? Also wenn die Sicherheitsbehörden sind zuständig, um so zu ermitteln. Und wenn die Sicherheitsbehörden sagen, ja, schreckt mal diese Firma und die Russen nicht auf, wir schauen da mal, dann ist das nicht Schönbohms Aufgabe, da einen Riesenskandal draus zu machen. Und dann kam halt eben dieses ZDF-Magazin Royal von Böhmermann und man machte einen Riesenskandal draus. Schönbohm hätte was zu tun mit diesen Russen und so. Obwohl ja eigentlich die SPD so viel mit den Russen zu tun hat. Die SPD hatte diese Pipeline-Deals und diesen ganzen Käse. Also es besteht der Verdacht, dass halt Leute aus politischen Gründen Schönbohm loswerden wollten. Schönbohm war früher bei dem Rüstungskonzern Eertz, war jetzt kein IT-Mann, Mitglied der proamerikanischen Atlantikbrücke und Mitglied des Offiziersvereins Clausewitz-Gesellschaft. Sein Vater war der Generalleutnant und CDU-Politiker Jörg Schönbohm. Also, das wäre jemand, den die Russen auch loswerden wollten. Ja, und da gäbe es natürlich dann den Anlass und die Motivation für die Russen, da entsprechend halt hier so eine Kampagne zu starten. Kann natürlich auch sein, dass einfach nützliche Idioten auf diese Kampagne irgendwie aufgesprungen sind oder parallel was dazu gemacht hatten. Aber ich meine, für manche Leute reicht es einfach zu sagen, ja, der Typ ist rechts oder konservativ und dann gilt er schon als Feind. Also, und selbst wenn man sich jetzt halt eben hier, selbst wenn man sich hier jetzt halt eben dann an die Amerikaner irgendwie klammert, ja, und wenn man jetzt halt irgendwie meint, Hauptsache rechts, Hauptsache konservativ, so einfach ist das auch nicht. Ja, wir haben jetzt hier den Bericht ausgerechnet, BlackRock soll Investments beschaffen für den Wiederaufbau der Ukraine. Ja, das heißt, Zelensky und der CEO von BlackRock, Larry Fink, vereinbarten halt, dass da Investitionen passieren sollen in der Ukraine. BlackRock, die schieben da bis zu 10 Billionen US-Dollar in der Gegend rum, also halt Trillions of Dollars, wie die Amerikaner sagen. Und der Wiederaufbau der Ukraine wird wahrscheinlich so ein paar hundert Milliarden Dollar kosten. Wie das Ganze so ausgehen wird, das ist natürlich noch geheim. Es kann sein, dass die Ukraine halt noch ein paar irgendwie monatelang oder jahrelang weiterkämpfen muss und dann wird das Land trotzdem geteilt, was man von Anfang an hätte so machen können. Ich meine, die Amerikaner sind berühmt dafür. Erst für so ein Manöver. Erst täuscht man so Desinteresse vor, lässt diese Leute hängen, wie die Südvietnamesen oder in die Südkoreaner und man tut so, als würde man sich da gar nicht einmischen wollen und dann, wenn die Kommunisten angreifen oder so, wenn die Russen dann irgendwie mit einmischen, dann kommen die Amerikaner im großen Stil und pushen da halt eben Mords in den Konflikt mit rein machen dann beenden den Konflikt dann mit einem faulen Deal. Also einerseits, klar, sehen wir hier halt eben dann den monetären Anreiz, der da entsteht, wenn halt eben dann viel Geld zu machen ist mit dem Wiederaufbau der Ukraine. Also da wird auch sehr viel Steuergelder wenn da mit reingehen und viel Geld wird versickern. Das Ganze hat auch politische Bedeutungen selbstverständlich, wer da irgendwo Geld reinschießt, der kann auch dann andere Sachen steuern, wer welches Amt haben wird und so. Aber das Interessante ist eigentlich die Backstory von BlackRock. Es entstand aus der Blackstone Group heraus und das geht alles zurück auf diese Geheimgesellschaft Skull and Bones, die halt dann wiederum auf den britischen Geheimdienst zurückgeht. Und Bones hatte diese schizophrene Position. Einerseits förderten Bones Leute den Ostblock mit Technologieverkäufen. Andererseits war Bones auch dominant im Sicherheitsapparat der USA. Ja, also einerseits baut man den Feind auf, andererseits bekämpft man dann diesen Feind. Schwartzmans, wie heißt der noch mit Vornamen? Steven Schwartzman. Und sein Partner bei der Gründung von Blackstone war Peter George Peterson. Der gehörte mal zu Lehman Brothers. Peterson war eigentlich rekrutiert worden von John D. Rockefeller III und John J. McCloy. John J. McCloy ist eine total bizarre Legende. Er ist auch mehr oder minder der Architekt der Bundesrepublik. Also schauen Sie unser Video an, der wahre Architekt der Bundesrepublik, John J. McCloy. Er hatte auch erstmal irgendwelche Deals vermittelt an die Japaner und die Nazis, also die späteren Kriegsgegner dann der Amerikaner ein paar Jahre später. Dann war er hier der Hochkommissar und hat hier dann irgendwie die komischen Begnadigungen ausgesprochen und dann bekamen halt einige Oligarchen hier in Deutschland angeblich ihr Geld zurück. Ja, und auch das politische System wurde halt eben dann so geschaffen. Also irgendwo gab es immer Spezialkassen, wo dann das Geld herkam. Und man hat alles damit gerechtfertigt, wir kämpfen doch gegen die Sowjets. Da muss man halt zwei Augen zudrücken. Auch wenn Amerika hintenrum den Sowjets alles Mögliche an Technologie verkauft hat. Ja, also all das deutet halt viel mehr auf ein Kartell der Supermächte hin und wir dürfen uns halt eben natürlich dann davon nie und nimmer einwickeln, nie und nimmer einwickeln lassen. Dann haben wir jetzt das gesehen hier, die Sunday Times spricht hier von einem Hinterzimmerdeal mit den Chinesen, um den Ursprung von Covid zu verschleiern. Also mal alles nochmal Informationen und Quellen abgeklappert. Und man hat eben hier folgende Geschichte gezeichnet. Ja, also vor rund 20 Jahren waren die Chinesen noch viel schwächer. Und als dann eben das erste SARS kam, diese Krankheit, war die Reaktion von den Chinesen auch schon ziemlich, ziemlich schlecht. Und dann gab es eben dann offiziell diese Rüge von eben der Weltgesundheitsorganisation. Und das war für die aufstrebende Supermacht China natürlich dann eine Riesenbeleidigung. Und dann sah man in den Folgejahren, wie China eben den Einfluss immer wieder vergrößert hat auf die Weltgesundheitsorganisation und natürlich auch international mit der Wirtschaft, bis hin zu dem Punkt, an dem dann dreist hier man vorgehen konnte. Ja, das heißt, SARS-2, also der Virus, der Covid auslöst, SARS-2 wurde halt eben, trat auf, die Chinesen haben erstmal ihre eigenen Leute da, ihre eigenen Ärzte hier zensiert und denen gesagt, sie sollen die Klappe halten. Es gab dann große Reisebewegungen in China, man hat da nicht rechtzeitig eingegriffen. Es gab internationale Reisen, man gab schlechte Informationen weiter an die Weltgesundheitsorganisation und es kam sofort eigentlich zu der Verschleierung, was da in China passiert ist. Ja? Ob der Virus von einer Pelzfarm kommt oder ob der vielleicht von einem Fleischmarkt kommt oder ob das aus dem Labor rausgesprungen ist. Ja, die Möglichkeiten bestanden alle. Ja, es war auch immer wieder bekannt, wie sicherheitsmäßig schlecht die Chinesen da aufgestellt sind, auch in ihren Labors. Es gab trotzdem Funktionsgewinnforschung mit Hilfe aus Amerika. Jetzt sagt eben dann die Sunday Times hier aus Britannien, es gab einen richtigen Hinterzimmerdeal. Also die Chinesen hatten so viel Einfluss und Drohpotenzial, dass halt die WHO dann gekuscht hat und gesagt hat, das war nie und nimmer ein Laborunfall. Nein, nein, wir suchen hier so ein bisschen nach dem und jenem und dann veröffentlichen unseren Wischiwaschi-Untersuchungsbericht. Also, ich meine, wenn jemand wirklich einen biologischen Angriff gezielt machen will, dann kann man das so machen, dass niemand rausfindet, wer es war. Das ist halt immer die Schwierigkeit bei biologischer Kriegsführung. Wenn jemand patzt, ist es natürlich dann schwieriger, das zu vertuschen, aber anscheinend ist es halt China zumindest möglich. Wie wir gesehen haben, Generäle wie Ben Hodges und so aus dem Westen, aus Amerika, die schreiben in den neuen Büchern wie Future War, da kommen biologische Angriffe aus dem Osten in der Zukunft. Das heißt dann irgendwie Covid-29, rein also so stellen wir uns das vor. Und diese Seuchen werden dann kombiniert mit Cyberattacken. Tja. Also einerseits haben wir so Top-Generäle wie Ben Hodges, die halt sagen, ja, so stellen wir uns das vor. Auf der anderen Seite haben wir dieses jahrelange Appeasement gegenüber den Chinesen. Also nicht nur hatten wir Chinesen stehlen amerikanische Atomwaffendesigns, Chinesen kriegen immer mehr Geld, um diese Atomwaffen zu bauen und drohen immer mehr. Nein, man gab den Chinesen alles, was sie brauchten, um hier diese Infrastruktur aufzubauen für biologische Erreger. Wow, und dann geht mal irgendwas schief, es kommt zu einer seltsamen Pandemie mit einem ekligen, gefährlichen Fledermausvirus und die Chinesen mauern. Ja, also in diese Fledermaushöhle, Mine, da dürft ihr nicht rein, liebe Reporter, und die reden nicht mit euch und jene reden nicht mit euch und die Datenbank ist plötzlich weg und jene Datenbank ist plötzlich weg. Und so vergehen dann die Monate und dann kriegst du halt im Nachhinein halt diese Informationen eh nie wieder. Ja, das heißt, du hattest halt vielleicht ein gewisses Zeitfenster, um das aufzuklären, und das Zeitfenster ist jetzt halt vorbei. Ja. Professor Richard Ebright, Mitglied der American Infectious Disease Society, sagte der Times, dass Chinas Bemühungen eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung der Handlungsfähigkeit der WHO spielten. Er sagte, es gab keine wissenschaftliche, medizinische oder politische Rechtfertigung für die Haltung, die WHO im Januar und Februar 2020 einnahm. Sie beruhte ausschließlich auf der Aufrechterhaltung zufriedenstellender Beziehungen zur chinesischen Regierung. Wow. Ja, das ist die eigentliche Verschwörung bei Covid. Das halt, wir wissen bis heute nicht, was der Ursprung ist, weil die Chinesen da auch überhaupt keine Transparenz zeigen. Generell, die chinesischen Kapazitäten, wir haben das ja alles aufgeklärt, wie dann westliche Firmen, amerikanische Firmen liefern den Chinesen alles mögliche an Equipment und die Amerikaner bekamen massenhaft DNA-Proben von den DNA-Informationen über chinesische Bürger. Also das verrückteste Zeug, was du dir vorstellen kannst. Man hat bei den Chinesen alles Mögliche aufgebaut, um Impfstoffe herzustellen. Diese ganze Infrastruktur kannst du auch komplett verwenden für biologische Waffen. Die Inder drehen schon durch wegen den chinesischen Kapazitäten. Ja, und dann sagt halt eben General Ben Hodges in dem Buch Future War, ja, wir rechnen mit biologischen Angriffen von den Chinesen. What? Wer hatte das dann zu verantworten, dass die Chinesen immer mehr Geld bekamen und Technologie bekamen? Ich meine... Tja, und jetzt hatten wir eben noch gesehen, diese Kampagne hier von Ron DeSantis hier aus Florida in Amerika bei den Republicans, also man tut jetzt so, als sei die mRNA-Impfung hier die große Verschwörung. Das ist sie sicherlich nicht. Ja, es ist halt einfach ein riesiges Ablenkungsmanöver, eben auch was die Republicans anbetrifft, weil... Ron DeSantis ist ein Yalie. Die Förderer von Ron DeSantis' Karriere sind in der Regel auch Yale-Absolventen. Das ist alles diese Skull and Bones-Truppe. Die kontrollieren ja auch in wesentlichen Teilen die Republican Party. Und diese Leute sind verantwortlich für die Sicherheit. Und Skull and Bones war instrumentell da drin, eben dem Ostblock zu helfen. Also den Russen, den Sowjets, auch den Chinesen. Ja, das heißt, wenn man da mal nachbohren würde und diese ganzen komischen Widersprüche mal untersucht, dann würde man halt eben dann viele, viele kranke Entscheidungen treffen von Republicans, natürlich auch Democrats, unisono. Also das heißt, man würde halt eben dann auf die richtig krassen Dinge stoßen, die halt eben dann die Sicherheit der westlichen Welt so gefährden. Ja, und dann würden die Leute halt mehr und mehr rauskriegen, was hier eigentlich läuft. Aber um halt eben das zu verhindern, ja, um halt eben die Leute abzulenken, zieht man sich halt so einen Stuss aus dem Ärmel. Also die einen machen Propaganda, die Russen und die Chinesen machen da Propaganda über amerikanische Biowaffenlabors in der Ukraine. Ja, und dann auf der anderen Seite hier bei den Amerikanern wird dann so Schmu erzählt. Oh, die mRNA-Impfung sei die große Verschwörung hier bei Covid und Ron DeSantis wird dann jetzt die Firmen, die Pfizer zur Rechenschaft ziehen. Nee, Pfizer sponsert die Republicans, seit eh und je. Und Ron DeSantis hat dann nichts Handfestes gegen Pfizer und Moderna. Ja, wir haben uns das ja alles auch immer wieder angeguckt im Laufe der Zeit. Also jetzt dieser, sein Typ da, dieser Ladapo, dieser Dr. Ladapo zitiert dann so eine Stuss-Studie. Und das ist einfach nur Müll. Da ist einfach nur die Absicht dahinter gewesen, man will diese Schlagzeile haben. 80% mehr Todesfälle, Herzprobleme nach mRNA-Impfung. Und wenn du eine Studie reinsiehst, heißt das, man kann überhaupt keine solchen Schlussfolgerungen ziehen. Das ist Quatsch. Ja, und dann, wenn die Leute halt eben dann auf diese Schnitzeljagd geschickt, ja, die mRNA-Impfung ist die große Verschwörung und der linke Deep State stecke hinter der Covid-Verschwörung und den Covid-Maßnahmen. Das heißt, man wird so eingeladen, auf so eine Schnitzeljagd zu gehen, womit man nie was erreichen wird, ja, und ganz woanders laufen dann die richtig kranken Sachen ab. Da läuft dann wirklich das kranke Zeug ab. Da sind die Geheimnisse, da sind die Geheimoperationen. da ist das Potenzial da, um Leuten massiv zu schaden. Und viele berühren sich da nie mit der richtigen Literatur von den Profis, die Praktiker, die da jahrzehntelang gearbeitet haben in dem Feld, die Überläufer aus dem sowjetischen Biowaffenprogramm und so. Leute berühren sich dann nie mit der Realität, sondern sie jagen dann dieses mythische Karnickel. Oh, wir dröseln die mRNA-Impfung auf und dann retten wir damit die ganze Welt und wir entlarven damit den ganzen Deep State. Was auch immer das sein soll, ja. Ja, oder halt diese Kampagne unter Trump noch, ja, die Präsidentschaftswahl 2020 sei irgendwie gestohlen worden, ja, so als sei das amerikanische Establishment hier irgendwie so gespalten, ja, und die beiden Teile vom US-Establishment würden sich gegenseitig vernichten wollen. Das ist absoluter Käse. Also viele Leute, die teilweise viel Zeit aufwenden hier mit Podcasts und mit Aktivismus und so, viele Leute kapieren nicht mal wirklich die absoluten Basics. Aber sie meinen, sie sind dann kompetent genug, um halt dann teilweise auch noch anständige Leute zu verstoßen aus ihrem eigenen Umfeld. Weil die halt pro Impfung sind oder sowas. Ja. Also das ist wirklich, wirklich ziemlich grotesk. Und vieles von diesem Covid-Zeug, vieles von der Propaganda, das ging wirklich auf die Russen und die Chinesen zurück. Das heißt, Leute machen sich da halt ein bisschen Teil von so einer Ostblock-Kampagne oder hoffen, dass sie damit irgendwie irgendwas gewinnen. Also, das heißt, die Leute sollten tatsächlich mit allem rechnen. Ja, also auch mit besseren Szenarien, auch mit mittelprächtigen Szenarien, auch mit Albtraum-Szenarien. Alle Optionen sind möglich. Ja, das heißt, die nächsten 10, 40 Jahre oder was, die können genauso ablaufen wie der Kalte Krieg. Ja? Ab und zu ein Stellvertreterkrieg, immer die Drohung mit Atomwaffen, aber letztendlich plätschert alles so vor sich hin und eine Generation nach der nächsten, ja, ist halt dann mehr und mehr so unter Kontrolle und obrigkeitshörig und so. Und keiner liest mehr Bücher in 20 Jahren, also keine richtigen Bücher. Also es kann total gemäßigt ablaufen, es kann mittelprächtig ablaufen, es kann natürlich auch apokalyptisch ablaufen. Also ein begrenzter Atomkrieg, 80 Millionen Tote, ja, oder 40 Millionen Tote. Innerhalb von Stunden, ja, meine Damen und Herren, also das gab es in der Form noch nie. Das gab es in der Form noch nie zuvor und dieses Zerstörungspotenzial ist durchaus real. Ja, oder das, was Hodges eben gemeint hat mit diesem Hyperkrieg, eine Mischung aus neuer Virus und Cyberattacken. Also zig Leute werden krank, vor allem auch die Jüngeren und diejenigen halt im besten Alter. Die werden dann verstärkt krank, aber das ist der Strom fällt halt dauernd aus und nichts funktioniert so richtig. Jeder steckt irgendwie dann doch jeden an. Die Versorgung der Leute ist nicht gewährleistet. Ziemlich mieses Chaos. Also sowas kann auch passieren. Ja, und deswegen sagen wir den Leuten halt eindringlich, sie sollen sich physisch natürlich dann halt eben einstellen auf Krisen. Die sollen ihren eigenen Strom erzeugen können. Sie sollen halt eben eigenes Trinkwasser filtern können. Sie sollen Vorräte haben. Und eben auch ein breiteres Sicherheitskonzept. Also was mache ich, wenn halt im Umkreis von sich 100, 150 Kilometern, wenn halt, was ich mal eine Atombombe einschlägt oder irgend sowas. Dinge von dieser Größenordnung. Ja, also das heißt nicht, dass jetzt die Leute halt irgendwie dann zu solchen totalen Doomsdayern werden müssen. Aber es ist halt eben dann auch verheerend, wenn Leute halt einfach dann prinzipiell davon ausgehen, okay, mein Lieblingsszenario wird eintreffen, es geht einfach alles irgendwie normal weiter wie zuvor. Ja, es gab immer wieder mal richtige so Flashpoints, also es gab die große Seuche ums Jahr 1400, man redet zwar immer noch von der Pest, aber es war irgendwas, was sich viel, viel schneller verbreitet und dann waren irgendwie ein Viertel der Leute tot in Europa oder ein Drittel, genau kannst du es nicht sagen. Wir wissen halt, dass die Russen zum Beispiel ganze Programme haben und unglaubliche Bunkeranlagen haben und sie wollen halt im Ernstfall einen bestimmten Teil der Bevölkerung halt einfach dann schützen, also gerade diejenigen, die in der relevanten Industrie arbeiten und andere wichtige Leute, die will man halt schützen. Der Rest der Bevölkerung muss dann irgendwie für sich selber sorgen. Deswegen ist es halt so wichtig, dass man halt bereit ist auf alle Szenarien. Ja, ich meine, wäre jetzt auch verkehrt, wenn Leute dann auf eine extremistische politische Schiene kommen, weil sie denken, die Zeit drängt so krass. Ja, weil sie oder Leute versäumen es zu leben, Leute versäumen es Familien zu gründen, Leute versäumen es irgendwie beruflich erfolgreich zu sein, weil sie irgendwie denken, dass ja bald die Apokalypse käme. Also es ist auch verkehrt, sich irgendwie mental immer nur einzustellen auf so ein Apokalypse-Szenario. Ja, also man muss halt wirklich mit allem rechnen. Ja, den besseren wie den mittleren wie den schlechten Szenarien. Also, und Sie finden uns unter shop.recenter.com. Wir haben das Sortiment gründlich überarbeitet. Wir haben Verfügbarkeiten, neue Sachen, neue Stromgeneratoren und so weiter und so fort. Fragen Sie uns auch gesondert nach der Heizöltauglichkeit von verschiedenen Generatoren, nicht nur von jetzt dem einen oder anderen Hersteller. Fragen Sie uns natürlich auch wegen allem anderen, ja, wenn Sie eine Festinstallation planen und so weiter, wenn Sie eine höhere Stromkapazität benötigen, oder wenn Sie eine Kapazität, also eine Kombination vorhaben aus Batteriesystem und Generator. Wir haben ja auch Powerstations von Nitecore im Sortiment. Also das ist halt einfach ein Klotz aus hochwertigen Batteriezellen, Akkuzellen, mit einem Belüftungssystem und Schockabsorbern und halt intelligentem Batteriemanagementsystem und so weiter. Und man kann das Ding halt auf verschiedene Arten und Weisen laden und man kann halt eben dann auch verschiedene Arten von Strom und verschiedene Mengen von Strom und Spannungen halt eben dann da rausziehen. Ja, und man hat hier halt eben dann verschiedene Möglichkeiten. Also manche Leute sind halt sehr große Batteriefans und ihnen ist die Idee halt einfach irgendwie, ihnen gefällt die Idee, dass sie halt nur auf Batterien setzen, oder halt auch in Kombination mit irgendwie Solarpanels. Aber das halte ich schon für ziemlich gewagt, ja. Also das heißt, man kann halt mit so einem Batteriesystem halt halt so Rolling Blackouts gut überbrücken. Das heißt, wenn halt mal 6 Stunden oder 12 Stunden lang der Strom aus ist, dann hat man halt genug für halt kleinere Devices und ein oder andere mittelgroßen Verbraucher. Aber am besten ist tatsächlich die Kombination aus einer Batterie-Powerstation und einem klassischen Generator, der mit Benzin läuft oder Diesel oder Heizöl oder je nach Hersteller sogar Pflanzenöl. Ja, das heißt, man kann immer dann das eine oder das andere benutzen, das eine mit dem anderen laden natürlich. Man findet dann doch immer noch hier und da Spritnachschub, ja. Und was ich dann, der Cousin, die Freundin, der Bruder, der nächste Cousin, die Cousine, alle dürfen ja so und so viele Kanister Sprit bei sich lagernd haben. Und da kommt man schon auf eine stattliche Menge. Und wer einen Heizöltank hat, der hat natürlich dann Zugriff auf Tausende Liter Betriebsstoff für einen Generator. Ja, und so kann man halt eben dann direkt Strom abnehmen vom Stromgenerator für bestimmte Zwecke und gleichzeitig halt eben dann sein Batteriesystem laden. Also, wenn Sie Fragen zu diesen Themen haben, dann zögern Sie nicht, uns einfach zu schreiben an shop@recenter.com oder Sie rufen uns an. Können Ihnen da so die maßgeschneiderte Lösung eben dann raussuchen. Wie gesagt, die Verfügbarkeiten sind immer schwierig, also auch bei Stromgeneratoren. Wie sie von einzelnen Modellen sind gerade ein paar Stück verfügbar, von einem anderen ein paar Stück und so. Das ist alles sehr begrenzt. Das heißt, selbst wenn die Regierung jetzt endlich mal das Richtige tun würde, was sie nicht tut, das heißt, man hat den Zivilschutz genauso ruiniert wie die Bundeswehr. Wer weiß aus welchen Gründen, ob da jetzt Russenagenten hier dahinter stecken in unserer Regierung, die uns schwach halten wollen, oder ob jetzt halt irgendwie ein geheimes Abkommen bestand, ja, nach 1991, ja, wir Deutschen müssen schwach sein, ansonsten werden die Russen nervös. Whatever the reason, ja, was auch immer der Grund sein mag, man kümmert sich da besser drum. Um den Sicherheitsaspekt und wie gesagt, es gibt auch Lösungen, die gar nicht so sonderlich viel sonderlich viel kosten. Und es gibt immer natürlich dann mehrere Verwendungszwecke, ob man das Ganze dann im Urlaub auch verwendet oder halt hobbymäßig. Das ist natürlich dann auch hier möglich. Also kommen wir noch zu Feedback von unseren Lesern, Hörern, Zuschauern. Das heißt, die Leute geben uns auch immer wieder interessante Tipps. Also wir hatten letztens oder vor ein paar Tagen ein Video gepostet, einen älteren Ausschnitt aus einer älteren Sendung hier zu dem Privatgeheimdienst der CDU. Also immer wieder haben uns Leute hingewiesen auf sehr, sehr interessante, Fachliteratur. Wie gesagt, manchmal, wenn Leute kommentieren, kommt man auf Gedanken, auf die man sonst gar nicht so gekommen wäre. Deswegen ist der Austausch halt hier doch immer wieder nützlich. Natürlich in einem gewissen Rahmen. Also ich kann niemandem empfehlen, sich auf irgendwelche sinnlosen Diskussionen einzulassen. Also vor allem jetzt nicht, wenn Leute dann im Aktivistenmodus sind. Tim, tim, tim. Also hier schreibt zum Beispiel jemand zu diesem Privatgeheimdienst der CDU aus der adeligen Ecke. Es heißt hier, wer sagt, dass die Netzwerke in Zukunft weiter der CDU treu bleiben? Rot-Grün scheint der Macht doch auch momentan ziemlich recht zu sein. Ja, ich habe auch einiges gemacht zu der tiefsitzenden Infiltration der SPD durch adelige Geheimdienststrukturen damals noch oder wie man so manchmal bezeichnet, Geheimpolizei. Also das geht tief zurück. Da war die SPD zeitweise noch, also lange Zeit noch verboten. Als sie dann auch legal wurde, war sie immer infiltriert. Also da gibt es auch alte adelige Netzwerke, die da überall ihre Finger mit drin haben. Bei den Grünen ist es auch nochmal super interessant. Habeck mit dann auch der Background von einigen anderen. Also da haben wir auch einiges dazu gemacht. Ja, das heißt, es gibt nichts, was da wirklich unabhängig ist. Ja, und dann kommt dann mal irgendwie so eine neue Partei, so die AfD, und in 0, nichts sind die halt auf diesem klassischen Rechtskurs lassen sich dann irgendwie helfen aus adeligen Ecken und irgendwelchen Leuten mit britischen Kontakten und so. Das ist echt, kannst du die Uhr danach stellen. Also, dann fragt hier jemand Folgendes. Hallo, ich wollte dich mal fragen, wie du zum Thema Überbevölkerung stehst. Nigeria zum Beispiel hatte 1960 eine Bevölkerung von 45 Millionen und heute sind es 210 Millionen. Denkst du, das könnte zu einer riesen Migrationswelle führen oder dass Massen an Leute verhungern? Was halte ich davon? Also, die neueste Forschung kam schon auf den Trichter, dass halt nur noch wenige Länder überhaupt wachsen. Ja, und dass die auch bald an dem Punkt sind, wo sie kippen. Es wurden überall Hebel gezogen und Knöpfe gedrückt, um halt die Bevölkerungszahlen zu drücken. Am einfachsten ist es in Industrienationen, aber die Muslime sind auch schon am Kippen und als nächstes kippen halt dann afrikanische Länder und so. Also ich würde mir da kein Armageddon einreden lassen durch Bevölkerungsexplosionen. Also dieses Problem ist ganz oben auf der Liste der mächtigsten Leute der Welt und die bearbeiten das auch schon seit ewigen Zeiten. Ja. Also kann sein, dass halt dann, was ich in Afrika, dass die halt dann dass die halt technisierter werden und durch die Frauenbildung und anderen Faktoren, dass halt einfach dann die Geburtenrate kollabiert. Und irgendwann hast du dann keinen Unterschied mehr, ob du, also in vieler Hinsicht keinen Unterschied mehr, ob du jetzt in Europa lebst oder in Afrika. Also dann. Dann schreibt hier jemand Folgendes, und das ist alles ziemlich kurz hier. Hier heißt es folgendermaßen, hier macht sich jemand lustig über Tucker Carlson von Fox News. Er nennt ihn Cocker Tarlson. Also bei dem hat es ja nicht gereicht, um direkt für die CIA zu arbeiten, irgendwie wie das anscheinend sein Vater gemacht hat, sondern er musste halt erstmal in die Medien reingehen. Das hatten wir auch schon näher betrachtet. Also es ist schon eine ziemlich kranke Nummer, das momentan gerade läuft, meine Damen und Herren. Ich meine, wenn Sie so ein paar alte Spionagefälle kennen, Kim Philby und wie dann oh, jemand dann hohe Geheimnisse verraten hat in Ostblock und so, das waren wirklich existenzielle Krisen hier in vielerlei Hinsicht. Und bei uns haben wir eine Politriege, die so komplett suspekt ist. Also das ist nicht mal so, dass jetzt jemand nach Jahren irgendwie plötzlich in Verdacht gerät und man sagt, wow, der schien immer so wie so ein Vollpatriot. Hätte ich mir nie gedacht, dass der für den Ostblock arbeitet, aber bei uns ist es halt, die ganze Politik ist unglaublich suspekt. Das heißt, da ist jeder suspekt. Weißt du, da wärst du überrascht, wenn irgendwie jemand clean ist. Ja, würdest du sagen, boah, das hätte ich von ihm nie gedacht, dass der irgendwie kein Spion ist. Meine Fresse. Dann, hier schreibt jemand Folgendes. Ach, Alex, du nimmst mir jede Hoffnung. Soll das hier ewig weitergehen, noch schlimmer werden? Ich würde auch eine Monarchie nehmen, wenn die korrekt regiert. Trotzdem interessantes Video. Vielen Dank. Also es ist nicht meine Absicht, Leuten Hoffnung zu nehmen. Es ist meine Absicht, Täuschungsmanöver zu zerstören, die mit falscher Hoffnung arbeiten. Also das ist ja immer das absolute ABC in der psychologischen Kriegsführung. Das heißt, die finden raus, was du am meisten fürchtest und was du dir am meisten wünschst und dann bauen die halt da dann ihre Techniken auf, ihre Propaganda-Points auf und also das heißt, wenn du halt irgendwelche Reichsbürger, Rechtsextremisten hier bei uns unterwandern willst, dann kommst du halt an als Vertreter der Russen oder du kommst dann irgendwie an als adeliger Vertreter mit Connections und britische hohe Gesellschaft und so. Oder du kommst so als Amerikaner mit Connections in die Republican Party und du kommst halt so als Oligarch und so und versprichst den Leuten halt das Blaue vom Himmel. Wenn man sich jetzt überlegt, ja, würde ich in einer Monarchie leben wollen, guck dir mal die Monarchien der Vergangenheit an, wie die Leute da ausgebeutet wurden. Mit dem ganzen nationalpatriotischen Pomp. Ja, mit Fahnen und Trompeten wurdest du dann ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ja, das heißt, dass man, dass du es halt prinzipiell mit Imperien zu tun hast und die sind nun mal ausbeuterisch. Ja, also das heißt, mal abgesehen davon, dass halt die Umsetzung einer Monarchie oder was auf deutschem Boden oder irgend sowas, ich meine, wir haben so viele andere Player, die sich damit einmischen, die Franzosen und die und jene und so. Das heißt, wir leben nicht mehr in den 1920er Jahren, wo da irgendwelche diese Freikorpsgruppen da rumlaufen und dann irgendwo einen Putsch versuchen oder sowas. Sowas funktioniert heute nicht mehr in der Form. Das kannst du vergessen. Ja, das heißt, du brauchst halt tatsächlich ein hohes Maß an Kompetenz und Offenheit. Ja, damit, also du musst halt, du brauchst eine ganz andere Herangehensweise. Du kannst nicht so als diebischer Terroristenverschwörer hier irgendwie versuchen, da einen Blumentopf zu gewinnen. Und es ist auch vollkommen unnötig, sich auf dumme Ideen einzulassen und auf dumme Taktiken einzulassen. Sondern du musst halt verschiedenste Leute ansprechen. Versetz dich mal in die Lage hinein von irgendwelchen Sicherheitsbeamten. Also irgendwelche Geheimdienstler oder Polizeileute oder sowas. Da gibt es viele, viele anständige Leute. Auch bei den Briten, auch bei den Amerikanern, die wollen halt irgendwie das Richtige machen. Und es ist natürlich dann unglaublich dumm, wenn man halt irgendwie dann genau klischeehaft so agiert, wie es denen beigebracht wurde, wie ein Feind agiert. Ja. Und man bringt sich dann selber noch in Teufelsküche und triggert alle möglichen Gesetze. Hochverrat, Landesverrat, dies, das. Vorsicht mit falscher Hoffnung, ja, und Vorsicht damit, unsere Arbeit zu interpretieren. Also das ist nicht dazu gedacht, die Leute zu entmutigen oder die Leute irgendwie passiv zu halten. Bla bla bla. Also dann fragt er irgendwie. Dann fragt hier jemand, hältst du ein Szenario für denkbar, wo Russland zusammen mit afrikanischen Ländern, Mittleren Osten und so weiter, koordinierter versuchen, den Westen anzugreifen? Stell mal vor, dass die Chinesen in Kanada einfallen, während die Russen Europa mit einem Blitzkrieg taktieren. Stell mir das schon heikel vor, da meinst du, dass es so weit nie kommen wird. Gab schon, ja, so Versuchsballons und halt vorbereitende Handlungen. Also das heißt, die Chinesen sind immer stärker aktiv hier in Afrika und die Russen natürlich dann halt im muslimischen Raum. Also da kann man schon Schindluder mit treiben. Also das ist halt, das ist so eine Situation, die man sich warm hält. Aber da gibt es jetzt im Moment natürlich nichts Konkretes, wo man sagen kann, das und das wird passieren. Das und das wird passieren. Ja. Es kann sein, dass halt eben dann afrikanische Staaten auch untereinander halt in Kriege verwickelt werden oder halt muslimische Staaten in Kriege verwickelt werden. Das heißt, das würde uns jetzt nicht direkt berühren, sondern die hauen sich dann gegenseitig den Schädel ein. Und letztendlich macht das die Supermächte dann noch stärker. Das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe, dass Leute halt eben dann auch hier in der Lage sein müssen, hier zu kommunizieren mit afrikanischen Staaten oder mit muslimischen Staaten und so weiter. Dass halt hier so ein Dialog halt eben dann passiert, gerade was die Supermächte anbetrifft. Weil wer will schon in den nächsten Stellvertreterkrieg reingejagt werden? Das ist, glaube ich, in niemandes Interesse hier. Dann heißt es hier folgendermaßen: Du bist von einem wertvollen Truther der 2010er Jahre zu einem gekauften NATO-Propagandisten geworden. Eine traurige Entwicklung. Was wirst du am Sterbensbette sagen können? Habe gut angefangen, habe aber meine Seele für Cash und Sicherheit verkauft. Und so weiter und so fort. Also, ist halt immer schwierig, ist halt immer völlig aus der Luft gegriffen, wenn halt jemand, wenn jemand irgendwie so einen Vorwurf bringt und du weißt gar nicht mal, kennt der überhaupt meine Arbeit? Hat der nur das Video kurz gesehen oder hat der vielleicht nur die ersten 3 Minuten im Video gesehen und so und verbucht mich dann halt irgendwie so als NATO-Propagandist, weil ich halt nicht einfach russische Talking Points nachrede? What? Also das heißt, ich habe da ein bisschen nachgebohrt und dann hieß es von der Person folgendermaßen, er sei auch russlandkritisch, aber die USA, hier heißt es hier, führen seit 100 Jahren kriminelle Kriege, Angriffskriege, Lüge, Täuschung, Manipulation, aber seit 1990 sei Russland friedlich. Russland versklave keine Satellitenstaaten mehr und reagierte bislang auf die NATO-Erweiterung nicht. Uff, ja, also das ist halt irgendwie so dann der Pragmatismus. Das heißt, die Leute wissen eigentlich, dass Russland halt schon ein Regime ist und so, aber sie verstehen eigentlich trotzdem nichts von Russland seit 1990. Ja, oder auch die Zusammenarbeit zwischen Russland und Amerika. Das heißt, die Leute sind da eigentlich wirklich ziemlich blank und versuchen halt ihren Aktivismus. Das heißt, sie erzählen russische Talking Points und wenn du da nicht einverstanden bist, dann heißt es halt, du bist ein NATO-Propagandist und dieses und jenem. Also ich meine, wenn jemand schon meint, ich sei ein wertvoller Truther der 2010er Jahre gewesen, dann denke ich mir, ich hatte auch in den 2010er Jahren, ich war auch in den 2010er Jahren gegen das russische Regime. Ich war auch in den 2000er Jahren gegen das russische Regime. Ich war in den 2000er Jahren, in den 2010er Jahren und jetzt auch in den 2020er Jahren war ich hyperkritisch und ablehnend gegenüber insbesondere Amerika als Empire. Also das heißt, derjenige weiß nicht mal, wie er mich einordnen will, damals, geschweige denn heute. Also damals war ich für ihn ein wertvoller Truther, was auch immer das sein mag, trotzdem kapiert er irgendwie gar nicht, was wir damals gesagt haben, oder er hat das irgendwie nur flüchtig hier geschnallt. Dann meint hier jemand, manchmal ist ein Horizont echt eingeschränkt beim Thema Energie. Warum sollte die Energieversorgung für immer eine Mangelversorgung sein? Vielleicht ist es bald so weit, dass künstliche Intelligenz halt uns diese Probleme löst. Bessere Technologie und so. Wir könnten schon in naher Zukunft in einer Welt leben, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Blick in die Zukunft, wie die Welt aussehen könnte. Naja, das ist schwierig zu prognostizieren, ja, was halt künstliche Intelligenz halt eben dann auslösen kann. Vor allem, wenn halt eben dann die eine Seite künstliche Intelligenz benutzt und die andere Seite künstliche Intelligenz benutzt. Also jeder fragt seinen Computer, wie besiege ich die andere Seite? Oder wie fördere ich meine Interessen gegen die Interessen der anderen Seite? Ja, und wer hat dann mehr Rechenpower oder was? Aber ich meine, selbst wenn dir ein Supercomputer, wenn er dir sagt, okay, du musst jetzt das machen und jenes machen und jenes machen, die Umsetzung ist halt eben dann schon ziemlich schwierig. Ja, vor allem, wenn du halt dann dünn aufgestellt bist im geheimdienstlichen Bereich oder im militärischen Bereich und die andere Seite hat dann einfach mehr Firepower als du. Und so weiter. Also das ist alles so eine Sache. Ich meine, wir wissen, wer die Wissenschaft unter Kontrolle hat seit den frühesten Tagen der Royal Society und deswegen ist es halt eher wahrscheinlich, dass halt künstliche Intelligenz halt zu Problemen führen wird. Es kann natürlich sein, ja, dass jetzt halt dann die Supermächte oder ein Kartell der Supermächte, dass die sich denken, ich habe jetzt ganz andere Möglichkeiten. Wir fahren jetzt unseren Aggressionsgrad einfach mal runter, weil wir jetzt irgendwie dann das Weltall bevölkern wollen oder wir wollen halt das Weltall erobern und wir brauchen eigentlich wieder mehr Untertanen, irgendwie halt, ja, um halt irgendwie dann andere Welten zu bevölkern oder sowas. Vielleicht sind die auch dadurch dann entspannter, die Herrscher auf dem Planeten und denken sich dann, lassen wir die Untertanen halt mal hier, jetzt nicht unbedingt in Ruhe, aber wir blasen mal diese Armageddon-Pläne ab. Also es kann auch sein, dass halt dann einfach, dass dieser Imperialismus dann halt ein paar Nummern weniger aggro wird. Also das kann durchaus sein. Ist auch nicht ausgeschlossen, dass halt eben die Oberschicht in ihrer bisherigen Form so nicht weiter existieren kann, wenn halt jeder irgendwie dann Zugriff hat auf eine gewisse Rechenkapazität. Weil ich meine, du brauchst jetzt nicht die tollste Rechenkapazität der Welt. Es reicht eine ausreichend gute Rechenkapazität, um halt bestimmte Fragen zu beantworten. Also zum Beispiel, wenn du den Computer halt eben dann fragst, wer beherrscht jetzt eigentlich wirklich die Welt und mit welchen Techniken? Und der Computer sagt dir so und so. Kann auch sein. Ja, also ich habe da natürlich schon Interesse an dem Thema. Aber ich würde jetzt noch nicht den Champagner irgendwie aufmachen oder jetzt irgendwie großartig da jetzt eine Hoffnung reinsetzen, wenn halt die generelle Bevölkerung halt weder was vom Coding versteht, noch von Geheimdiensten oder den Supermächten und Militär und so. Also wir haben es mit der Bevölkerung zu tun, auch in den Industrieländern, die abseits von ihrem Beruf fast komplett blank sind. Also für jeden gibt es die perfekte Unterhaltung oder halt auch politische interaktive Unterhaltung in Form von Aktivismus. Es ist erschreckend, wie wenig die Leute wissen und wie wenig sie ihr Wissen erweitern. Und das ist halt einfach dann eine krasse Asymmetrie. Also die künstliche Intelligenz wird immer besser und besser und kann alles mögliche an Wissen aufsaugen und der Durchschnittsbürger wird immer dümmer und dümmer. Irgendwann steht man vor der Wahl, lasse ich mir den Brainchip einpflanzen, um halt irgendwie dann leistungsfähig genug zu sein für die Zukunft, oder bleibe ich halt irgendwie dann oldschool und plätschere irgendwie meinem Leben vor mich hin, bis ich dann irgendwann tot umfall. Fragen über Fragen. Hier sagt jemand, echt krass, dass du nur 16.000 Follower hast auf YouTube, obwohl jedes Video, wo Sandburgen zusammenfallen, um die 39 Millionen Zuschauer hat. Ja, also wie gesagt, wir wissen ja jetzt inzwischen besser, wie das bei Social Media abläuft. Also wenn man halt irgendwie nicht so geeignet erscheint für die Werbepartner, dann kann es sein, dass es halt dann intern so Flags gibt, No Boost, oder du wirst halt in den Suchergebnissen nicht mehr angezeigt, wenn Leute nach Dingen suchen. Das heißt, wir machen ja Sachthemen und Bei Sachthemen werden einfach klassische Medien bevorzugt im Suchalgo von YouTube. Das heißt, du kriegst dann halt von den großen Nachrichtennetzwerken oder so, kriegst du halt irgendwelche Stories angezeigt und niemand klickt sich dann 20, 30 Übersichtsseiten durch, bis sie dann auf uns stoßen. Ja, also jeder kann gerne natürlich dann unsere Sachen, unsere Beiträge weiter verteilen, anstatt sich zu verlassen auf Social Media. Das ist auch fragwürdig, was es bringt, ja, wenn jetzt dann irgendjemand da sich wenn sich jemand auf Social Media mit Tausenden und Abertausenden Euros halt eben einen Haufen Fake-Follower kauft, das ist inzwischen auch nicht mehr so einfach wie früher, ja, dass dann damit der Algorithmus dann, dass da der Algorithmus darauf reinfällt und dann deine Sachen pusht und so. Es ist halt einfach so, man konkurriert mit dem ganzen Rest der Welt. Ja, also wir konkurrieren halt mit Entertainment, wir konkurrieren mit Videogames, um die Zeit der Leute, wir konkurrieren mit Internetpornos, um die Aufmerksamkeit der Leute, wir konkurrieren mit allem. Und die großen Player können halt alles Mögliche versprechen und haben Experten für psychologische Kriegsführung, um die Leute einzufangen mit ihren Wünschen, ihren Hoffnungen, ihren Sehnsüchten. Das macht das natürlich dann sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, da durchzubrechen. Ja, das heißt, nichts, was wir machen, ist illegal, aber es ist natürlich ein Problem, wenn zu wenig Leute da jemals drauf stoßen. Also so kann man halt dann durch die Hintertür irgendwie ein bisschen zensieren. Es ist wirklich erstaunlich, wie krass dieses Meinungskartell unter Kontrolle ist. Ich meine, wir wussten das eh schon immer im Groben, aber je mehr man dazulernt, ja, umso krasser, merkt man, ist der Umfang. Also wenn du halt weder von diesen Think Tank-Leuten noch von irgendwelchen anderen, diesen, jenen Leuten, Linke, Rechte, Libertäre und so, wenn du immer nur diese gleichen Talking Points hörst und wenn du immer nur halt diese gleichen begrenzten Horizonte halt kriegst und wenn halt nach Jahrzehnten in irgendeiner Gruppe nichts vorwärts geht, das ist schon gruselig. Ja, das ist schon richtig, richtig gruselig. Also, das war's für heute im Rahmen der Sendung. Wir sind zurück im Laufe dieser Woche. Schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.